Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich. Katharina Braschl ist Autorin, Kulturvermittlerin und Redakteurin verschiedener Literaturzeitschriften. Ihr Romandebüt Heimholen ist vor kurzem im Residenzverlag erschienen. In Heimholen geht es um Herkunft, Erinnerung und um die Frage, wie sehr Familiengeschichten unser eigenes Leben prägen. Im Interview sprechen wir nicht nur über die mitunter schwierige Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte, sondern auch über den Literaturbetrieb, über Sichtbarkeit, Erwartungen, aber auch über das Thema Konkurrenz.
Wir sitzen hier im Café Zartl. Das Zartl ist ja ein Kaffeehaus, das immer schon sehr beliebt war bei Schriftstellerinnen, Schriftstellern. Heimito von Doderer und Barbara Frischmuth haben hier unter anderem geschrieben. Du hast ja, glaube ich, früher auch hier in der Nähe gewohnt. Hast du hier auch mal geschrieben oder schreibst du gerne in Kaffeehäusern?
In Kaffeehäusern tatsächlich schon. Es hat sich bei mir im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Ich war, wie glaube ich, sehr viele andere auch immer sehr gerne im Rüdiger Hof und bin da auch immer noch gerne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal scheitert es an der Motivation hinauszugehen. Vielleicht liegt das jetzt auch am Jänner und an dieser Klauensuppe, die seit gefühlten Monaten über uns liegt. Aber nachdem ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein Arbeitszimmer habe, was ich glaube ich als eines der größten Privilegien überhaupt empfinde, bin ich gar nicht mehr so darauf angewiesen, rauszugehen, weil das für mich tatsächlich einfach die Welt einen Unterschied macht für mein Arbeiten, dieses kleine Zimmer zu haben, in dem ich arbeiten kann und das auch nur dafür da ist, wo man sich dann auch nicht so leicht selbst ablenken kann, wofür ich sehr anfällig bin, muss ich sagen. Aber im Zartl habe ich glaube, einmal geschrieben mit einer Kollegin gemeinsam, obwohl es am anderen Ende der Straße war von meinem ehemaligen Zuhause.
Vor ungefähr 2 Wochen ist ja dein erster Roman erschienen, Heimholen. Es war aber nicht der erste Roman, den du geschrieben hast, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht eh der Weg, den auch einige KollegInnen gehen, dass man sich einbildet, diesen Stoff als ersten Roman verarbeiten zu müssen und dann auch ehrlicherweise total viel Arbeit und Schweiß und Tränen und alles hineinsteckt und der dann aber abgelehnt wird. Und ich habe damals nicht sehen können, da nicht ankommt. Ich glaube, ich habe die Limitierungen schon gesehen an diesem ersten geschriebenen Roman, aber war natürlich auch viel zu verarbeiten, dann abgelehnt zu werden. Muss aber gleichzeitig sagen, ich bin rückblickend total froh, dass das nicht der erste Roman geworden ist, weil das einfach, ich glaube, eben wie ich vorhin gesagt habe, ich hatte diesen Stoff und hatte mich in diesem Stoff auch irgendwie verbissen und wollte das genauso, also ich glaube, vor allem wollte ich wahnsinnig viel und ich glaube, das ist so eine klassische Erstlingskrankheit, dass man halt extrem viel will, was dem Roman dann im Endeffekt gar nicht so gut tut. Und ich sehe es jetzt irgendwie als zwar Zeit, die halt sozusagen für ein öffentliches Schreiben darin aufgegangen ist, und wo aber dann nichts aufgegangen ist, aber im Endeffekt als gutes Hinschreiben zu diesem Roman, der jetzt erschienen ist und über den ich sehr froh bin, dass das jetzt der Debütroman ist.
Der Titel Heimholen hat ja so eine schöne doppelte Bedeutung. Also zum einen irgendwie etwas nach Hause holen, zurückholen und dann aber auch was Inheimliches, wie eine Ahnfrau oder Phoebe. Vielleicht kannst du kurz in deinen eigenen Worten beschreiben, worin es in dem Roman geht, auch damit ich nicht zu viel verrate.
In Heimhof geht es um Lina, die Protagonistin, die nach einem Gespräch mit ihrer Mutter draufkommt oder wo in einem Gespräch mit der Mutter fast nebenbei eigentlich fällt, dass der Großvater bei der SS war und die Großeltern an Donauschwaben, also Angehörige der deutschsprachigen Minderheit am Balkan, und haben nach 1944, nachdem sie geflüchtet sind, wie meine Großeltern auch aus Belgrad, hier dann eine recht starke Community aufgebaut, und in der ist Lina aufgewachsen, sehr stark eingebunden auch in diese Community, in die Bräuche, und hinterfragt dann im Roman zum ersten Mal eben diese Erzählung, diese extrem einseitige Opfererzählung der Donauschwaben als Heimatvertriebene, und macht sich dann dran, das zu recherchieren und eben die Leerstellen in dieser Geschichte der Großeltern, aber vor allem eben dieser ganzen Gemeinschaft und dem, wie sie ihre eigene Geschichte erzählen, zu fühlen, was auf die Mutter-Tochter-Beziehung nicht ganz unbelastet lässt. Und außerdem würde ich sagen, geht es viel um Freundinnenschaft, um das, wo man zu Hause sucht und zu Hause findet, und um Demenz, weil die Großmutter, mit der sich Lina dann auseinandersetzt, obwohl sie schon verstorben ist, setzt sich auch mit ihrem Großvater auseinander, war recht anders, würde ich sagen, sehr lange demenzkrank war und das Lina in ihrem Aufwachsen auch sehr stark geprägt hat.
Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Es geht einerseits ja um kollektive Erinnerungen, also in dem Fall der Volksgruppe der Donauschwaben, und dann aber auch um persönliche Erinnerungen und Erinnerungen an die Großeltern, die natürlich für Lina anders ist als für ihre Mutter, die da irgendwie näher dran ist an der Geschichte. Eine Frage, die sich da bei mir aufgedrängt hat, ist: einerseits ist es ja irgendwo natürlich, würde ich sagen, also wahrscheinlich viele von uns beschäftigen sich irgendwann in ihrem Leben mit ihrer Herkunft, und oft ändert das vielleicht auch das Bild von Großeltern oder von Vorfahren. Andererseits können wir aber aus dem Jetzt nichts mehr ändern, und ändert das etwas in uns, das ist irgendwie so geistert wie ein Statement und eine Frage. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt beim Lesen, dass diese Frage dann auch offen bleibt am Ende. Aber wie würdest du das jetzt aus der Sicht von Lina beantworten? Ich sage extra aus Lina, weil ich glaube, es ist schon auch biografisch, autobiografisch gefärbt, aber natürlich irgendwie fiktionalisiert,
ja,
und wahrscheinlich auch leichter zu beantworten.
Ich kann Lina.
Aber wieso hat sie so diesen Drang herauszufinden, was da genau mit ihrem Großvater war oder auch mit der Großmutter letztendlich?
Also Lina ist ja eine recht politisierte Person, was auch im Roman immer wieder zur Sprache kommt. Und ich glaube, für Lina, oder das, was mich an diesem Schreiben darüber auch interessiert hat, war diese Kluft zwischen: Lina ist so politisiert, hat sich über so viele verschiedene Dinge informiert, ist irgendwie politisch aktiv, aber das, was sozusagen überall präsent ist, dieses Auseinandersetzen mit der historischen Verantwortung, da hat das irgendwie plötzlich so ein Loch irgendwie drinnen, und das ist halt das Loch, mit dem sie so aufgewachsen ist. Und ich glaube, das fand ich halt sehr wichtig und spannend, dann da hineinzugehen und zu sagen, also diese Verwunderung, dieses vor den Kopf gestoßen sein, dass man irgendwie 30 Jahre lang das so mitgenommen hat, obwohl man sich so viel sozusagen sonst mit Politischem auseinandersetzt, das so mitgenommen hat, zu sagen, ja, der Opa war im Krieg, Food, und sich nicht gefragt hat, aber was heißt das denn genau? Und dann auch nochmal mit dieser sehr selbstverständlichen Antwort der Mutter im Buch: nein, nein, der war halt bei der SS. Und dieses, ich glaube, eben vor den Kopf gestoßen sein von sich selbst ein bisschen: warum habe ich das nicht früher hinterfragt? Worauf Lina auch keine Antwort findet. Also warum hat sie das nicht früher hinterfragt? Keine Ahnung. Und ich glaube, das ist halt auf das, was dieses Auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte, gerade in einem österreichischen Kontext halt oft, was da oft mit drinnen ist, dass man eigentlich nicht weiß, warum hat man sich dem nicht früher gewidmet? Warum kann man irgendwie Bücher über A bis Z lesen, aber da fehlt es dann. Und das hat mich interessiert. Und dieses Nebeneinanderstellen der schönen Erinnerungen an die Großeltern und wie du sagst, die Frage, die dann am Anschluss ein bisschen offen bleibt, was macht man jetzt damit? Das fand ich eben auch spannend. Es war mir vor allem wichtig, dass es keine Abrechnung mit dem Großvater ist und zu sagen, was hat diese eine Person da und dort getan? Das ist die sozusagen der Faden, an dem sich Lina so entlang zieht, in dem sie diese Geschichte recherchiert, aber der Großvater ist dabei halt stellvertretend für diese Gemeinschaft. Und worum es Lina und worum es auch mir vor allem gegangen ist, ist das Schweigen, das diese Gemeinschaft weitergetragen hat, weil das die Täter nach 45 nicht über ihre Taten gesprochen haben, das ist jetzt nichts Neues, das ist jetzt nicht besonders bahnbrechend. Aber dass sich diese Gemeinschaft bildet und Leute, die auch in Österreich geboren sind, dieses Wir übernehmen von Wir sind die Heimatvertriebenen, das fand ich halt einerseits sehr befremdlich und einfach auch spannend für dieses Buch, dass es eben nicht darum geht, was wer wann getan hat, sondern wie man dann damit umgeht oder eben nicht umgeht. Das hat mir auch in der Literatur gefehlt, dass Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber ich glaube, mir als Angehörige der Enkelinnen-Generation kommt da die Möglichkeit zu, nochmal ein bisschen anders drüber zu schreiben, weil ich eben das Privileg der Distanz habe, nicht über meine Eltern schreiben zu müssen, sondern über meine Großeltern. Und ich glaube, dass es auch da leichter fällt zu sagen, ja, das sind die Menschen, die mir Wärme und Liebe gegeben haben, ein schönes Zuhause bereitet haben, mit denen ich gespielt habe, etc. Und an die ich so viele schöne Erinnerungen habe. Und gleichzeitig gibt es da deren Geschichte auch noch. Und die beschränkt sich nicht auf das Großelternsein, das überhaupt nicht. Und das auszuhalten, das hat mich eben auch in diesem Buch interessiert. Worum es mir gegangen ist, also das eine ist, darüber zu schweigen und nicht darüber reden zu können. Und es gibt auch diese Stelle im Buch, wo die Mutter dann erzählt, dass der Großvater sich immer mit der Kameradschaft viel getroffen hat in Salzburg am Kommunalfriedhof zu Allerheiligen. Und das ist halt eine Kameradschaft von ehemaligen SS-Soldaten. Und sie, also die Mutter, dann irgendwie sein Verständnis dafür äußert und sagt, das war der Ort, wo er darüber hat reden können. Weil die wussten, was es bedeutet hat und was ihm widerfahren ist und so. Und ich glaube, dass wenn es sozusagen in großen Anführungszeichen nur das wäre, wäre das das eine. Aber dann doch darüber zu schreiben und doch als Gemeinschaft sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen, aber eben nur so einseitig, da liegt dann für mich schon eine Entscheidung dahinter und die ist es, die ich kritisieren würde, weil es für mich, das geht sich für mich nicht ganz aus. Also zu sagen, wir sind eben die Heimvertriebenen, die Opfer und diese Seite zu erzählen, weil natürlich sind vor allem die deutschsprachige Minderheit, die dann am Balkan geblieben ist, ist ermordet worden, die sind in Lager gesteckt worden nach 1944 und da gab es ganz große Opferzahlen, das ist, kann man ja auch nicht, also warum sollte man das auch nicht erzählen? Und das ist auch wichtig, das zu erzählen, aber sich ausschließlich darauf zu beziehen und nirgendwo zum Beispiel zu sagen, wie viele Männer bei der SS waren, dass es das überhaupt gegeben hat, dass auch bevor die deutsche Armee in Belgrad gelandet ist, also ich beziehe mich jetzt nur auf Belgrad, schon ganz viel nationalsozialistische Ideologie dort gab, dass es dort ganz viel sogenannte Arisierungen gab. Darüber nicht zu sprechen, da liegt dann eine Entscheidung dahinter.
Jetzt glaube ich, dass wahrscheinlich viele relativ wenig über die Donau-Schwaben wissen. Es wird ja auch in dem Buch sehr schön beschrieben, die Traditionen und die Feiern. Wie ist es denn heute? Lebt das weiter? Wird das noch immer in der gleichen Form wie in der Großelterngeneration weitergelebt oder gibt es heute allgemein auch schon eine etwas kritischere Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte?
Ja, ich glaube mal so. Also einerseits haben diese Gemeinschaften das Problem, dass sie ganz banal aussterben. Also dass einfach die die Menschen, die sich da zusammenfinden, immer weniger werden, was an biologischen Gründen liegt, aber auch daran glaube ich, dass es viele dieser Vereine eben nicht geschafft haben, einen Schritt in der Gegenwart zu schaffen und zu sagen, Brauchtumspflege ist das eine, aber wir wollen uns jetzt auch irgendwie unsere eigene Geschichte stellen, wir wollen irgendwie einen anderen Zugang ermöglichen. Nicht, dass jetzt per se die jüngere Generation immer kritischer wäre als die ältere, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, man ist da einfach, oder viele dieser Vereine sind eben einfach im Blick zurück, im nostalgischen Blick zurück stehen geblieben.
Und das könnte wahrscheinlich dann auch ein Grund sein, warum sich viele Jüngere nicht mehr so damit identifizieren können.
Oder? Ja, und ich glaube, es gibt auch einfach die Angebote nicht oder die Bereitschaft nicht. Und das hemmt, glaube ich, an sich. Es gibt immer wieder, bin ich überrascht, was es dann doch gibt. Also es hat jetzt, oder ich glaube, heuer sperrt in Machtrenk ein Museum der Boomer Schwaben auf. Ich kann über dieses Museum absolut nichts sagen, weil es eben erst aufsperrt. Aber das fand ich ganz interessant. Ich weiß, dass es an der Uni Wien ein großes Forschungsprojekt zu den sogenannten Heimatvertriebenen gibt. Also es gibt dann immer wieder so kleine Lichter, wo ich mir denke, ah, das ist aber ein Vortrag, der sich jetzt irgendwie ganz schön kritisch anhört. Interessant, dass der dort auch stattfindet. Und ich habe jetzt auch für das Buch Interesse bekommen. Ich bin gespannt, wie es dann ausfällt sozusagen, wenn man es dann auch gelesen hat. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch Wunsch, dass dieses Buch eben auch bei solchen Vereinen und Organisationen was anstoßen kann.
Nun ist Heimholen ja dann Debüt geworden. Und da wollte ich dich noch auf etwas ansprechen, was du auch mal in einem anderen Interview erwähnt hast, weil einerseits ist das, wie gesagt, erst dein Debütroman, aber andererseits bist du ja schon quasi eine alte Häsin im Literaturbetrieb. Und du bist ja auch als Vermittlerin und Redakteurin tätig und als Moderatorin für viele Veranstaltungen. Und du hast da in einem Interview etwas über Konkurrenz im Literaturbetrieb auch erwähnt. Und jetzt wollte ich fragen, wie das jetzt für dich ist, weil einerseits in deinen anderen Tätigkeiten förderst du ja auch viele Kolleginnen und jetzt bist du selbst auch, stehst du als Diplom-Autorin irgendwie im Vordergrund. Wie erlebst du das oder wie kann sich das jemand, der irgendwie mit dem Literaturbetrieb gar nichts so gut hat oder keinen Einblick hat, vorstellen? Kann man sich vorstellen, dass die Autorin da mit Ellbogentechnik gegeneinander kämpfen, um Plätze in Zeitungen für Rezensionen oder so. Wie erlebst du die Konkurrenz im Literaturbetrieb jetzt aus Autorinnen-Perspektive?
Eine sehr gute Frage. Ich finde das extrem wichtig, über Konkurrenz und Miteinander in diesem Betrieb zu sprechen, weil eben der Literaturbetrieb oder so wie wahrscheinlich alle Kunst- und Kultursparten extrem auf Konkurrenz ausgelegt ist. Und ich finde es unumstößlich, solidarisch vorzugehen. Und ich glaube, das ist auch das, also ohne das Gegenlesen von Kolleginnen, das Miteinander über Sachen sprechen, über Honorare sprechen, nicht zuletzt. Über Vorschüsse, welche Verträge, wie Einladungsmöglichkeiten, Einreichungen, Stipendien etc. Ohne das ist es einfach sehr schwer und ich glaube sehr einsam. Ich würde das auch nie so machen wollen. Also ich bin wahnsinnig froh um solidarische KollegInnenschaft. Und das bedingt aber, glaube ich, dass man sehr gut kommuniziert. Und ich kann nur sagen, also ich habe immer schon mit anderen über meine Texte gesprochen und manchmal war sozusagen die Konkurrenz, in der man dann ja nichtsdestotrotz steht, weiter weg. Wenn jetzt, weiß nicht, Amila Madreiter zum Beispiel ist einer von meinen langjährigsten Freundinnen und die schreibt fürs Theater und da ist es natürlich ein bisschen ein größerer Abstand, aber Lisa Victoria Niederberger, die auch im Frühjahr jetzt ihr Debüt mit La Hea rausbringt, und ich, wir lesen fast alles voneinander, würde ich sagen. Wir feedbacken, wir reden aber auch eben sehr viel. Und ich glaube, dass es auch Arbeit ist, die da in Freundinnenschaft und eben solidarische Kolleginnenschaft reingesteckt werden muss, dass man sich dann auch sagen kann, boah, ich sehe, dass bei dir jetzt gerade irgendwie das und das und das passiert ist. Ich muss ehrlich sagen, du stresst mich jetzt. Oder da musste ich mich jetzt irgendwie, weiß nicht, musste ich erst einmal schlucken oder so. Aber ich freue mich total mit dir und ich glaube, dass das, also im Fall von der Lisa und von mir, glaube ich wirklich, dass ich sagen kann, wir haben uns das voll erarbeitet, dass es uns eigentlich immer möglich ist, sich für die andere zu freuen und mitzufiebern, der anderen alles zu gönnen, selbst wenn es sich manchmal dann so anfühlt, dass man sagt, puh, ja, das hätte ich auch gern gehabt oder so. Aber man weiß ja auch, wie dieser Betrieb aufgestellt ist und eben, es geht um Listenplatzierungen, um wer kriegt welches Stipendium. Ich glaube schon, dass es KollegInnen gibt, die sehr viel mehr mit Ellbogenarbeit. Ich glaube aber auch, dass das halt sehr viel einsamer ist und sehr viel weniger nachhaltig und letztlich dem Betrieb schadet, weil wenn man nicht über Honorare eben zum Beispiel spricht, dann wird man halt auch irgendwann schlechter bezahlt. Also das ist, über das Ökonomische zu sprechen, finde ich politisch sowieso immer wichtig und nicht zuletzt in so einem Betrieb und die Arbeit, die da halt hineinfließt, auch sichtbar zu machen, weil gerade was Honorare angeht, man ja einfach immer wieder auf diesem Punkt landet, wo man subtil oder weniger subtil dazu angehalten ist, doch dankbar zu sein, dass man irgendwo lesen darf. Aber ein Honorar, also wenn überhaupt manchmal ein Honorar angeboten bekommt, dass das einfach ja der Arbeit überhaupt nicht angemessen ist. Und das ist, glaube ich, das, was ganz viele Kolleginnen immer wieder sagen und was aber leider ja nicht aufhört, wichtig zu sein, zu sagen, ist, dass man ja einer Installateurin nicht sagen würde, du machst das doch eh gern, das ist doch super und wenn du jetzt hier meine Therme beabtest, dann mache ich nachher Werbung für dich und sei doch jetzt mal dankbar und mach das mal gratis oder ich gebe dir jetzt irgendwie 100 Euro, also für eine Thermewartung. Ja, aber ja, da glaube ich, haben wir noch viel zu tun im Betrieb.
Das war das Hydrofon. Barbara Seidel-Reutz im Gespräch mit Katharina Praschl.